Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Reuse and Repurpose – Kulturraub und gemeinsame Kultur in 12 Objektbiografien. Mein Name ist Alexandra Bohnecke und heute soll sich alles um einen mittelalterlichen Kirchenschatz drehen, dessen verschiedene wertvolle und wunderliche Kunstobjekte interessante Geschichten erzählen. Einer sehr alten Preziose dieser Sammlung soll dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wir befinden uns in Braunschweig um das Jahr 1030. Gräfin Gertrud, die hochgebildete, einflussreiche und gottesfürchtige Gemahlin Graf Ludolfs von Braunschweig, hatte beschlossen, eine Stiftskirche zu errichten, in der die Gebeine ihrer Familie zur letzten Ruhe gebettet werden könnten. Sie erkor ein Grundstück nahe der Burg Dankwaderode, dem Familiensitz der Brunonen, hierfür aus. Die Stiftskirche St. Blasius lag der Gräfin sehr am Herzen und so sollte sie eine reiche Ausstattung von ihrer Gönnerin erhalten. Vom Ursprungsbau des Blasiusstifts ist heutzutage nichts mehr zu entdecken. Hier erhebt sich der von Heinrich dem Löwen knapp 150 Jahre später errichtete Braunschweiger Dom. Doch ein Teil ihrer wertvollen Donation hat sich bis heute erhalten. Beim sogenannten Welfenschatz, der seinen Namen erst im 19. Jahrhundert erhielt, handelt es sich also um den Reliquienschatz der Stiftskirche St. Blasius und seines Nachfolgebaus der Domkirche St. Blasi zu Braunschweig. Die Fülle der sakralen Kostbarkeiten wurde von dem sächsischen Adelsgeschlecht der Welfen sowie ihren Vorfahren, den Brunonen, über die Jahrhunderte in Auftrag gegeben und gestiftet, da die Herrscherhäuser fast ein Millennium lang in enger Beziehung zu St. Blasius standen. Heutzutage wird der Welfenschatz im Besonderen mit Heinrich dem Löwen assoziiert, der die Sammlung im 12. Jahrhundert durch eine Pilgerreise ins Heilige Land deutlich vermehren konnte. Den Grundstock legte jedoch Gräfin Gertrud. Die Sammlung an Reliquiaren umfasst vornehmlich Gold- und Silberschmiedearbeiten, die zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert gefertigt wurden. Das älteste Schatzverzeichnis des Blasiusstifts stammt aus dem Jahr 1482. Hier sind 138 Reliquienbehälter verzeichnet, von denen heute noch 82 nachweisbar sind. So finden sich Gemmenkreuze, Armreliquiare, ein Kuppelreliquiar, Büstenreliquiare oder solche in Buchform. Sie haben meist einen Holzkern, der mit Gold- oder Silberblech beschlagen und mit geschliffenen oder polierten Edelsteinen, geschnittenen Gemmen, Perlen, Emaillarbeiten, Elfenbeinschnitzereien, Filigranarbeiten, Ziselierungen, Gravuren oder Niello reich dekoriert ist. Manche haben ein Fenster zum Sichtbarmachen der Reliquienbündelchen, dem heiligen Inhalt der Reliquiare. Sie waren die eigentlichen Preziosen zur Zeit der Stiftungen, die in besonders wertvollen Behältnissen ruhen sollten. Reliquien sind kurz gesagt die Überbleibsel von Heiligen. Hierbei kann es sich sowohl um Teile ihres Körpers handeln, wie auch um Relikte, die von den jeweiligen Heiligen berührt wurden. Schließlich gibt es noch Berührungsreliquien der sogenannten zweiten Klasse. Bei denen ist ein Gegenstand nur mit einer Reliquie in Kontakt gekommen, die sodann ihre Kraft auf den berührten Gegenstand projiziert hat. Die physische Auferstehung des Körpers ist ein Aspekt des christlichen Glaubens, der die Reliquienverehrung erst denkbar macht. Die Geisteskraft, der sogenannte Virtus der Heiligen, geht auf seine Überbleibsel und auch auf das Reliquiar über, sodass die Objekte dadurch ihr Wunder wirken konnten. Für Reliquien wurden nicht nur wertvolle Gefäße geschaffen, auch ganze Kirchenneugründungen beruhen auf der Translation hochrangiger Objekte. Sie wurden zur Hochzeit der Reliquienverehrung zum Teil von regelrechten Pilgerströmen überflutet. Um zu verstehen, was eine Reliquie für die Christen des Mittelalters bedeuten konnte, muss man einen maßgeblichen Aspekt ihrer Überzeugungen betrachten. Ein zentraler Punkt ihrer Weltsicht ist der Glaube an Erlösung und an ein Leben nach dem Tod, was mit einem möglichst gottgefälligen Leben zu erreichen war. Da die Heiligen durch ihre Anwesenheit in himmlischen Gefilden der göttlichen Kraft besonders nahe waren, erwiesen sie sich als außerordentlich taugliche Fürsprecher der Lebenden auf Erden. Neben der Fürsprache im Himmel versprach man sich auch ihren Beistand bei der Abwehr dämonischer Kräfte auf Erden. Naturgewalten wie Blitze, Überschwemmungen oder Stürme, deren Ursprung man sich nicht erklären konnte, sollten mit Hilfe der Reliquien unter Kontrolle gebracht werden. Krankheiten, Wahnsinn oder Epidemien geheilt und Kriege, Raub oder Ausbeutung abgewendet oder siegreich überstanden werden. Auch Gräfin Gertrud hatte die Vorsorge ihres Seelenheils und das ihres Gatten im Jenseits im Blick, wie die Inschriften auf ihren Stiftungen verraten. Bei den als Gertrudes Stiftung bekannten 4 Kunstobjekten handelt es sich um 2 goldene Vortragekreuze, die mit Edelsteinen enkrustiert sind, sowie einen reich dekorierten Tragaltar und ein goldenes Reliquiar, das den Arm des Kirchenpatrons von St. Blasius beinhalten soll. Der Brachie des heiligen Blasius soll besonderes Augenmerk gewidmet werden. Die Entstehungszeit des Armreliquiars wird zwischen ungefähr 1040 und bis 1077, dem Sterbedatum Gertruds, angenommen. Sie ist in Form eines rechten Unterarms mit geöffneter Handfläche gearbeitet und besitzt einen ausgehöhlten Eichenholzkern, in dem sich laut einer Bodengravur der Arm befinden soll. Das Blasius-Armreliquiar ist das erste erhaltene Objekt in anthropomorpher Form, also der einer menschlichen Gliedmaße. Die Kunstgeschichte des vergangenen Jahrhunderts hat ihn deshalb als erstes redendes Reliquiar erkannt, an dessen äußerer Gestalt man ablesen könne, was sich im Inneren befinde. Zwar ist dem in der Tat nicht immer so, und auch diese Objekte wurden häufig als Sammelbehältnisse für die unterschiedlichsten Reliquien verwendet, doch findet sich in vielen von ihnen, wie auch im hier vorgestellten Reliquiar, zumindest ein Partikel des dargestellten Körperteils. Die Blasiusbrachie ist vollständig mit Goldblech beschlagen und mit antiken Gemmen, Edelsteinen, Perlen und Goldfiligran dekoriert. Das Armreliquiar wurde am Festtag des heiligen Blasius, dem 3. Februar, auf dem Hochaltar der Kirche ausgestellt und die Gläubigen erhielten an diesem Tag unter seiner Zuhilfenahme den Segen. Der Unterarm besitzt ein säulenartiges Aussehen, da sich der Umfang vom Handgelenk zum Sockel nur leicht erweitert. Dieses gestalterische Element lässt ihn besonders elegant wirken. Die Handfläche ist zur Schauseite geöffnet und die einzelnen Finger heute noch mit 16 Ringen bestückt, die jedoch erst in späteren Jahrhunderten vermutlich als Votivgaben hinzukamen. Das Goldblech ist durch die Schrumpfung des Holzkerns und Handhabung der Brachie nicht mehr makellos glatt, sondern etwas verkratzt und wellig geworden, was seiner erhabenen Wirkung jedoch keinen Abbruch tut. Seine Kostbarkeit wird durch 3 edelsteinbesetzte Filigranbänder noch erhöht, die den Arm strukturieren. Eines verläuft um den Sockel des Arms, eines um das Handgelenk und eines verläuft über die Frontseite, quer von links unten nach rechts oben und verbindet so die 2 horizontalen Bänder in einer Diagonale miteinander. Der Sockelsaum ist das breiteste der Filigranbänder. In ihm befinden sich die größten Steine. Im nächst kleineren Handgelenksaum befinden sich die Steine mittlerer Größe. Im Schrägsaum sind kleine Perlen und die kleinsten Steine verarbeitet. Alles ist sehr gewissenhaft in sauberem Abstand der Steine zum begrenzenden Rand sowie zu den Filigranranken und zu den Steinen untereinander gesetzt. Die Gemmen sind ebenmäßig verteilt und in Harmonie mit dem umgebenden Dekor und der Symmetrie des Arms entsprechend gefasst. Durch die Verwendung wertvollen Goldes und besonders die Anbringung einer großen Anzahl antiker Gemmen, insgesamt 16 Stück, ragt das frühmittelalterliche Objekt aus dem Stiftungsschatz der Welfen hervor. An nur insgesamt 4 weiteren Kunstwerken des heutigen Bestandes sind antike Gemmen nachweisbar, davon 2 weitere aus der Gertrudis-Stiftung. Die Zusammenstellung der Kamen ist sowohl zeitlich als auch geografisch betrachtet äußerst heterogen. So finden sich italienische Arbeiten des 2. Jahrhunderts vor Christus, als Rom eine Republik war, und Arbeiten der frühen Kaiserzeit, auch Gemmen aus den römischen Provinzen des Nordens und dem östlichen Mittelmeergebiet, sowie Steinschnittarbeiten aus dem griechischen Osten des Römerreichs und des Schwarzmeergebiets sind darunter. Es zeichnen sich also 2 Hauptregionen als Herkunftsgebiete der Gemmen ab. Zum einen das ehedem Weströmische Reich mit Italien sowie der Gallia und der Germania Romana, also im Wesentlichen dem Heiligen Römischen Reich zur Entstehungszeit des Armreliquiars. Die 2. Herkunftsregion ist die des östlichen Mittelmeers. Die Steine kamen auf islamisch-arabischen Handelswegen über Syrien und das Schwarze Meer in russische, nordeuropäische und skandinavische Regionen, also gewissermaßen über Handelsbeziehungen hinter dem Rücken des Heiligen Römischen Reiches, mit dem die östlich an das heutige Niedersachsen angrenzenden Regionen beachtlichen Handel trieben. Der bedeutendste antike Stein ist ein Cameo im Sockelraum von beachtlicher Qualität. Er wurde vermutlich in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus auf kaiserlich-römischem Gebiet geschliffen. Er ist in einer Linie unter der geöffneten Handfläche gefasst und weist die Haupt- und Ansichtsseite des Armreliquiars aus. Geschnitten ist er aus einem 4-lagigen indischen Sardonyx, in dem sich abwechselnd brauner und weißer Stein übereinander schichten. Das Motiv zeigt im Profil den Kopf einer Minerva mit attischem Helm. Sie ist die römische Göttin der Weisheit, der Kriegsführung, des Handwerks und der schönen Künste. In ihrer Verbreitung war sie stilbildend und Vorbild für die Staats- und Stadtpersonifikation Roms, die Dea Roma. Beide Personifikationen, sowohl Minerva als auch Dea Roma, haben die motivische Aufgabe, den Kaiser zu geleiten und zu schützen und sind in diesem Kontext immer wieder anzutreffen. Von diesem Cameo ausgehend sind die anderen Gemmen ihrer Steinschnitttechnik, Größe, Farbe und Materialität einander entsprechend verteilt. Links und rechts im Verlauf des Sockelsaums sind zwei vollplastische antike Köpfe aus Granat gesetzt, die über die Seiten hinaus zu schauen scheinen. Ein Köpfchen trägt eine phrygische Mütze, wie sie für orientalische Gottheiten wie Mithras oder Attis bezeichnend sind. Das andere stellt einen Dionysos-Kopf mit Stirnbinde und Efeulaub dar. Solche Granatköpfchen waren besonders in Nordgriechenland und im Schwarzmeergebiet in Schmuckstücken beliebt. Im hinteren Bereich finden sich zwei dunkle, geschnittene Jaspisse, deren Motive als Intaglio, also im Tiefschnitt, graviert wurden. Sie zeigen eine Minerva und einen Sol Invictus. Im Handgelenkband finden sich neben Perlen, Edelsteinen und Filigran 9 antike Gemmen. Bei den Motiven handelt es sich um antike Gottheiten wie Merkur, Victoria oder Bacchus, aber auch magische Darstellungen wie den schlangenbeinigen, hahnenköpfigen Dämon Abraxas oder die Tierdarstellung einer Heuschrecke sind darunter. Auch diese Gemmen sind ebenmäßig verteilt und von ähnlicher Größe, haben aber wie auch die Gemmen des Sockelsaums kein einheitliches Bildprogramm. Der Schrägsaum beinhaltet neben engmaschigem Filigran viele regelmäßig gesetzte kleinformatige Perlen und Edelsteine und nur 2 winzige Gemmen. Dies ist möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass gravierte Steine von geringer Größe selten angefertigt wurden. Es ist nicht überliefert, weshalb genau diese ca. 1000 Jahre alten Juwelen für die wertvolle Stiftung Gertruds ausgewählt wurden. Natürlich war es auch schon zu damaliger Zeit üblich, bereits vorhandene Edelsteine aus älteren, möglicherweise defekten oder unmodern gewordenen Schmuckstücken auszufassen und neu geschaffenen Preziosen und Kleinoden damit zu besonderem Glanz zu verhelfen. Gerade bei der Wiederverwendung von Schmucksteinen und Juwelen scheint dabei in der Regel eher ein gewisser Pragmatismus als eine gewollte Kontextualisierung eine Rolle gespielt zu haben. Deshalb mag es in diesen Fällen fraglich sein, ob man überhaupt von einer bewussten Spolierung sprechen kann, da dies eine Aussagekraft der Juwelen über ihren Schmuckwert hinaus impliziert. Bei der Verwendung von antiken Gemmen auf einem christlichen Objekt, das darüber hinaus besonders verehrt und für liturgische Handlungen und die Segnung der Gemeinde verwendet wurde, lohnt ein zweiter Blick jedoch. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Anbringung der kostbaren Gemmen angesichts des kenntnisreichen Umgangs mit antiken Bildtraditionen eine überlegte Entscheidung Gräfin Gertruds war. An dem wertvollen Reliquiar spiegelt sich nicht nur ihr Reichtum, ihr Stand und ihre Bildung wider. Für den geneigten Betrachter können aus der Zusammenstellung der Gemmen auch die weitreichenden Beziehungen der Brunonen mit anderen Herrschaftsgebieten ersichtlich werden. Zum einen werden die extensiven Bezüge der Adelsfamilie zum Kaiserreich sichtbar gemacht. Durch die prächtige Ausstattung mit römisch-antiken Steinschnitten und die Anbringung des wertvollen Minerva-Cameos als Prunkstück der Reliquie verweist die Gattin Ludolfs explizit auf die enge Bindung ihrer Familie an das römische Kaiserhaus und stellt ihre Familie in die Tradition der politischen, kulturellen und militärischen Überlegenheit des Imperiums. Doch auch ihre Beziehungen mit den byzantinischen und arabischen Regionen, die feinfühlig durch die Auswahl und gleichmäßige Verteilung der Kameen aus dem Einflussgebiet dieser Regionen sichtbar gemacht wird, kann als Zeichen der Wertschätzung der Gräfin und Hinweis auf fruchtbare und erfolgreiche Verbindungen hierhin verstanden werden. Gräfin Gertrud mag mit diesem krönenden Werk ihrer reichen Stiftertätigkeit Bilanz ihres einflussreichen Lebens gezogen haben. Durch die Mischung der unterschiedlichen Herkunftsregionen der Steine ist sie in der Lage, auf elegante Weise einen Bogen zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu schlagen und die Wurzeln ihrer erfolgreichen Herrschaft zu versinnbildlichen. Der Welfenschatz mehrte sich nach Gertruds Stiftung über die Jahrhunderte und wurde einer der bedeutendsten deutschen Kirchenschätze. Nach der Eroberung Braunschweigs im Jahre 1671 wurde die Reliquiensammlung den Welfen übergeben und der einstige Kirchenschatz ging in das Privateigentum der hannoverschen Adelslinie über, die ihn mit der Zeit veräußerte, ein Umstand, der noch heute zu weitreichenden Kontroversen um das Eigentum der Stücke führt. Einzig der Blasiusarm verblieb in der Stiftskirche und gelangte 1829 in das ehemals herzogliche Museum, das heutige Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig, wo er noch immer zu bewundern ist. Das war's mit dieser Folge von Reuse and Repurpose. Vielen Dank fürs Zuhören.